Willkommen zur Lebenshilfesendung, sagt Gabi Fröhlich. Man sagt, wen der Teufel nicht bremsen kann, den treibt er an. Ganz offensichtlich sind wir derzeit nicht zu bremsen, darum werden wir getrieben. Und wie? Zeit, was ist das? Ein unaufhaltsamer Strom, der uns mit wachsender Geschwindigkeit wie hilfloses Treibholz mit sich reißt? Aber Zeit soll man sich doch angeblich auch nehmen können, nur wissen wir oft nicht wie. Heute sprechen wir darüber mit Christoph Kreitmeier. Er ist Priester, Seelsorger am Klinikum Ingolstadt, ist ausgebildet in Sozialpädagogik, Theologie und Logotherapie. Pfarrer Kreitmeier hat weitere Zusatzausbildungen im Bereich Gesprächsführung und Psychologie absolviert und ist seit vielen Jahren gefragter geistlicher Begleiter und Vortragsredner, auch hier bei Radio Horeb. Herzlich willkommen, Pfarrer Kreitmeier, in dieser Sendung.
Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Pfarrer Kreitmeier, Sie sind ja seit mehr als 20 Jahren Priester und als solcher wahrscheinlich auch nie unterbeschäftigt gewesen. Sie waren in der Wallfahrtsseelsorge, in der Erwachsenenbildung und so weiter im Einsatz. Man fragt sich da, wie geht das mit dem Zeitnehmen? Also ich meine, bei Priestern und Ordensleuten gehören Stille und Innerlichkeit, so will man meinen, ja quasi zum Beruf. Aber auch die scheinen, um im Eingangsbild zu bleiben, vom Teufel ordentlich angetrieben zu werden.
Ja, genau so ist es. Also wenn du heute Priester bist, dann musst du aufpassen, dass du kein Manager wirst. Das heißt, zum Priestersein, zum geistlichen Sein, wie das Wort schon sagt, gehört auch ganz stark die geistliche Dimension. Das heißt, du musst dich darum kümmern, dass du deinen Tagesablauf immer wieder auch unterbrichst nach dem Motto bete und arbeite. Also geistliche Zeiten, Rückzug, Stille. Da muss man sich selber drum kümmern.
Inzwischen arbeiten Sie als Seelsorger im Krankenhaus. Auch dort dasselbe Phänomen wie in Arztpraxen und anderen pflegenden Berufen. Das Personal jagt an den Patienten vorbei. Es gibt oft keine befriedigenden Gespräche und Auskünfte. Die Pflegekräfte schaffen nur das Nötigste. Dabei wäre für die Patienten oft ja gerade das Wichtigste, dass einer einfach mal Zeit hat. Aber da scheint das ja echt ein Luxusgut geworden zu sein. Und irgendwie kommt man aus der Klammer nicht raus. So wirkt es.
Also das ist ein ganz großer Mehrwert meines Berufes im Krankenhaus. Wir haben als Seelsorger und Seelsorgerinnen, wir sind ein Team, katholisch und evangelisch. Wir haben bewusst einen Zwischenstatus. Wir haben zumindest auf dem Blatt Papier Zeit. Das heißt, bei mir ist es so, wenn ich meine Woche plane im Krankenhaus, dann habe ich einige Gespräche geplant. Das ist auch heute Thema von unserem Vortrag, Zeit zu planen. Aber ich muss auch mit Unplanbaren rechnen. Und das ist bei mir als Priester in der Seelsorge im Krankenhaus ganz wichtig, denn es kommen immer wieder Notfälle, Rufe zu Sterbenden. Was auffällt ist, ich bin fast seit einem Jahr dort, dass ich bewusst entschleunige. Ich hetze nicht durch die Räume, sondern ich gehe im vorbereitenden Schritt zu den Patienten. Das heißt, ich bete auch, während ich dorthin gehe, weil ich nicht alleine hingehe. Ich habe Jesus im Gepäck, ich arbeite für ihn und bitte ihn, dass er da mit dabei ist und er eigentlich der Eigentliche ist. Und das spüren die Menschen schon. Ich wurde schon mehrfach angesprochen, wenn sie über den Gang gehen, dann lächeln sie. Lächeln im Krankenhaus ist schon die halbe Miete.
Ja, das klingt nach etwas sehr, sehr Aktiven, dieses sich Zeit nehmen. Es ist ja so, ich meine, ich habe den Eindruck, früher war es so, dass ein Burnout fast schon ein wenig als schick galt. Man kam sich wichtig vor und irgendwie so, ich habe keine Zeit. Das fühlte sich so ein bisschen cool an und wichtig eben. Und jetzt, seit einigen Jahren, scheint mir bei vielen doch die Botschaft, dass das alles eigentlich gar nicht so richtig gut ist, angekommen zu sein mittlerweile. Und dennoch geht es weiter. Heute fühlen wir uns mehr und mehr als Opfer von dieser Flut an E-Mails, Nachrichten, Anfragen, zu erfüllenden Erwartungen, das alles scheint überhaupt kein Ende zu haben und man treibt da fast so ein wenig hilflos mit. Also mir scheint es so zu sein, als würde man sagen, Ihnen sagen dann, ja, das ist ja toll, dass Sie das in Ihrem Beruf so können, aber bei mir geht das gar nicht.
Mhm. Sie haben gerade in Ihren Sätzen ein Wort gesagt, das ist das Entscheidende, aus der Opferrolle rauskommen. Wenn ich der Getriebene bin, Sie haben es am Anfang gesagt, der Teufel treibt an, wenn ich der Getriebene bin, dann muss ich anfangen, innezuhalten und die Regie zu übernehmen, die Opferrolle zu verlassen und der Regisseur zu werden. Und das ist genau der Inhalt unseres heutigen Vortrags.
Sich Zeit nehmen, wie geht das? Also dann sind wir jetzt gespannt, Pfarrer Christoph Kreitmeier, was Sie uns da an Gedanken und Vorschlägen zu diesem Thema, zu dieser wichtigen Frage vorstellen werden.
Danke, Frau Fröhlich. Hin und Her, Frage und Antwort hat schon gezeigt, wie wichtig dieses Thema ist. Es geht nämlich irgendwie jedem so, nicht nur Priestern, sondern auch der Hausfrau, dem ganz normalen Arbeiter, jedem geht es so, dass wir lernen müssen, um wieder freier zu werden, wie wir mit unserer Zeit umgehen. Ich möchte meinen Vortrag jetzt auch in bestimmte Abschnitte einteilen. Das ist auch schon mal eine große Hilfe, nämlich Einteilung. Und so fange ich an, ganz kurz mit Überlegungen zum Phänomen Zeit. Zeit ist kein materielles Gut, das man besitzen kann nach dem Motto Zeit ist Geld. Zeit ist ein Phänomen, das es in sich hat. Der Schriftsteller und Philosoph Rüdiger Safransky, den ich sehr empfehlen kann, beschreibt in seinem Buch Zeit, was sie mit uns macht und was wir aus ihr machen, und das zu einem Spiegel-Bestseller wurde, das Mysterium der Zeit. Zitat: Die Zeit bewirkt, dass wir einen schmalen Streifen von Gegenwärtigkeit bewohnen, nach beiden Seiten umgeben von einem Nichtsein, das nicht mehr der Vergangenheit und das noch nicht der Zukunft. Zitat Ende. Schon der heilige Augustinus fragte sich, was also ist die Zeit? Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich's. Will ich's aber einem Fragenden erklären, weiß ich's nicht. Ich hoffe, dass es bei mir heute ein bisschen anders ist. Ich versuche, es zu wissen und trotzdem bleibt es ein Phänomen. Das einzige Mittel, Zeit zu haben, ist, sich Zeit zu nehmen, sagt die österreichische Schriftstellerin Bertha Eckstein, und da ist eine große Wahrheit drin. Das ist eine bewusste Entscheidung, die uns zu größerer Freiheit führen kann. Schon der römische Philosoph Seneca schrieb an seinen Freund Lucilius im 1. Jahrhundert nach Christus, Zitat: Befreie dich für dich selbst und sammle und bewahre die Zeit, die dir bisher entweder geraubt oder heimlich entwendet wurde oder entschlüpfte. Ein großer Teil des Lebens entgleitet den Menschen, wenn sie Schlechtes tun. Der größte, wenn sie nichts tun. Das ganze Leben, wenn sie Nebensächliches tun. Während das Leben aufgeschoben wird, eilt es vorbei. Zitat Ende. Höchst erstaunlich. 1. Jahrhundert nach Christus. Es kommt also darauf an, Prioritäten in seinem Leben und im Umgang mit seiner Zeit zu setzen. Denn wem etwas wirklich wichtig ist, der findet auch Wege, es zu verwirklichen. Wenn nicht, dann findet er Gründe, es auch sein zu lassen. Es ist also interessant, was Seneca hier schon sagte, nämlich, das ganze Leben verliert man, wenn man Nebensächliches tut. Haben Sie schon mal die Menschen gesehen, vor allem in den Großstädten, egal ob das Barcelona, Paris, London, München, Berlin, Hamburg ist. Egal wo sie sind, die Menschen starren gebückt in ihre Smartphones und sind permanent abgelenkt. Überall lassen sie sich ablenken durch so hochwichtige Botschaften von Twitter, Facebook und ich weiß nicht was. Man ist nicht mehr bei sich selbst. Viele hetzen in ihrem Leben von einem Punkt der To-Do-Liste zum nächsten. Dabei fällt es schwer, sich selbst gerecht zu werden. Doch es gibt eine Möglichkeit, das Leben zu entschleunigen und das Leben zu strukturieren. Der Psychiater Michael Huberts sagt, die Menschen hetzen in ihren Gedanken immer in die Zukunft, um ja nichts zu verpassen. Dabei entgeht ihnen genau dann das, was wirklich gerade passiert. Wer lernt, Momente bewusst zu erleben im Hier und Jetzt und auf seine inneren Regungen zu horchen, der schützt seine Psyche. Und so möchte ich jetzt in unserem Kurzvortrag fortfahren mit 7 Regeln für Zeitmanagement. Das gilt nicht nur für Manager oder andere, sondern es gilt für uns alle. Ich orientiere mich da an dem Ökonomen und Bestsellerautor Lothar Seiwert. Er ist bekannt geworden als der Zeitmanagement Seiwert. Sein Klassiker ist neu aufgelegt worden, 2014. Es heißt, das 1x1 des Zeitmanagement. Lothar Seiwert. Er sagt, Zeit ist das wertvollste Gut, das wir besitzen. Zeitmanagement bedeutet aber nicht, noch mehr Aktivität in unsere Tage, Stunden und Minuten hineinzupacken, sondern unsere Lebenszeit intensiver und bewusster für das zu nutzen, was uns wirklich wichtig ist. Für das Wesentliche. Für die schönen Dinge des Lebens. Folgende Prinzipien können uns helfen, unser Zeitmanagement in den Griff zu bekommen, um sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren, privat wie beruflich. Ich nenne Ihnen mal diese 7 Regeln für das Zeitmanagement und dann werde ich zu den einzelnen Punkten einiges sagen. Fassen Sie Zeitdiebe. Zweitens, verwenden Sie Tagespläne und planen Sie schriftlich. Drittens, setzen Sie Prioritäten. Viertens, Wichtigkeit vor Dringlichkeit. Fünftens, führen Sie durch Delegieren. Sechstens, machen Sie bewusst Pausen. Siebtens, bestimmen Sie selbst über Ihre Zeit. Also erstens, fassen Sie die Zeitdiebe. Wenn es nicht so läuft, wie wir es erwarten oder planen, dann oft deshalb, weil zwischendurch immer wieder Störungen eintreten. Das kennt jeder von uns. An manchen sind wir selbst schuld, für andere ist unsere Umgebung verantwortlich. Jede einzelne Störung kostet nur jeweils einen kleinen Moment, doch wenn sie sich zusammensummieren im Lauf des Tages, bringen sie unser Zeitbudget ins Minus. Deshalb ist es wichtig, dass wir Grenzen setzen. Zweitens, verwenden Sie Tagespläne und planen Sie schriftlich. Wenn man also beginnt, mit Zeitplänen zu arbeiten, das hört sich am Anfang vielleicht etwas blöd an, aber das hilft wirklich, empfiehlt sich als erster Schritt die Planung jedes einzelnen Tages. Denn der Tag ist die kleinste und überschaubarste Einheit der Woche, des Monats, des Jahres. Ein realistischer Tagesplan sollte grundsätzlich nur das enthalten, was Sie an diesem Tag erledigen wollen, beziehungsweise auch können. Da muss man sich Gedanken drüber machen. Denn je mehr Sie die gesetzten Ziele für erreichbar halten, umso mehr konzentrieren Sie Ihre Kräfte darauf und mobilisieren sich, die Tagesziele zu erreichen. Dabei ist es sehr hilfreich, den Tag schriftlich zu planen. Denn Zeitpläne, die man nur im Kopf hat, verliert man im Laufe des Tages. Sie werden leichter umgeworfen. Schriftliche Zeitpläne bedeuten eine spürbare Arbeitsentlastung des Gedächtnisses. Er hat auch, dieser schriftlich fixierte Plan, den psychologischen Effekt einer Selbstmotivation zur Arbeit. Ach ja, das wollte ich heute noch machen. Drittens, setzen Sie Prioritäten. Prioritäten zu setzen heißt, darüber zu entscheiden, welche Aufgaben erstrangig, zweitrangig und welche nachrangig zu behandeln sind. Aufgaben mit höchster Priorität müssen zuerst erledigt werden. Oft wird die meiste Zeit mit vielen nebensächlichen Problemen vertan, während wenige lebenswichtige Aufgaben in der Regel zu kurz kommen und dann am Ende des Tages eine Unzufriedenheit bleibt. Der Schlüssel für ein erfolgreiches Zeitmanagement liegt also darin, den geplanten Aktivitäten eine eindeutige Priorität zu verleihen. Das macht man mit einer Rangordnung A-, B- und C-Aufgaben. A-Aufgaben sind die wichtigsten Aufgaben. Sie können von der betreffenden Person nur allein oder im Team verantwortlich durchgeführt werden. Sie sind nicht delegierbar und für die Erfüllung der ausgeübten Funktion von größtem Wert. Das kann nur ich machen. B-Aufgaben sind durchschnittlich wichtige Aufgaben und sind auch teilweise an andere delegierbar. Und C-Aufgaben sind die Aufgaben mit dem geringsten Wert für die Erfüllung einer Funktion, haben aber jedoch den größten Anteil an der Menge unserer täglichen Arbeit. Sie rauben uns die Zeit. Viertens, Wichtigkeit vor Dringlichkeit. Leider herrscht in unserer Gesellschaft der Dringlichkeitswahn. Alles muss sofort gemacht werden. Und wir glauben, alles, was eilig ist, sofort erledigen zu müssen. Dabei ist vieles Dringliche gar nicht so wichtig und vieles Wichtige nicht dringlich. Beugen Sie sich nicht länger dem Diktat der Dringlichkeit und setzen Sie klare Prioritäten, die Ihren Zielen und Ihrer Funktion dienen. Es ist also wichtig, Aufgaben, die sowohl dringend als auch wichtig sind, müssen Sie sich selbst widmen und sofort in Angriff nehmen. Das sind die A-Aufgaben. Aufgaben von hoher Wichtigkeit, die aber noch nicht wirklich dringlich sind, können zunächst warten, sollten aber geplant, das heißt terminiert bzw. kontrolliert delegiert werden, B-Aufgaben. Das ist bei mir zum Beispiel, dass ich für ein Buch, das ich gerade schreibe, mir wieder Gedanken machen muss. Aufgaben, die keine hohe Wichtigkeit haben, aber dringend sind, sollten delegiert bzw. nachrangig erledigt werden. Das sind die C-Aufgaben. Und dann gibt es welche, nämlich Aufgaben, die sowohl von geringer Dringlichkeit als auch von geringer Wichtigkeit sind und die dürfen in die Ablage landen, nämlich den Papierkorb. Und das sind gar nicht mal so wenige. Fünftens, führen Sie durch Delegieren. Die Fähigkeit, Tätigkeiten und Aufgaben zu delegieren, ist ein ganz wichtiger Schlüssel zu Zeitgewinn, Erfolg und Führung. Manager müssen das hart lernen. Ich kenne einen, der das jetzt erst lernen muss, dass er in hoher Position lernt, bestimmte Dinge loszulassen und an andere weiterzugeben. Damit bekommt er einen größeren Freiraum für das Wichtige und Dringliche. Der Nutzen ist beträchtlich, denn Sie kommen mit Ihrer Arbeit wesentlich effizienter voran. Entscheiden Sie bei jeder Aufgabe von Neuem, muss ich diese Tätigkeit unbedingt selbst ausführen oder kann sie ebenso gut oder sogar vielleicht sogar besser von jemand anderem erledigt werden. Und das ist möglich. Überprüfen Sie die Erledigung der delegierten Aufgaben und geben Sie dem Ausführenden dann auch ein motivierendes und möglichst konstruktives Feedback, also eine Rückmeldung. Sechstens, machen Sie bewusst Pausen. Das Wort Pause hat für viele Menschen einen negativen Beigeschmack, weil sie damit Zeitverschwendung oder sogar Faulenzerei verbinden. Dabei ist die Pause besser als Ihr Ruf. Gerade am Arbeitsplatz ist sie ein effektives Mittel, um Stress abzubauen und Kraft zu tanken. Pausen fördern Ihre Arbeitsleistung. Ich verlasse da auch oft meinen Arbeitsplatz. Ich gehe bewusst nicht in die Kantine im Krankenhaus. Zweimal in der Woche mache ich das, mit meinen Kollegen bewusst auch zusammen. Aber ansonsten gehe ich, sofern das Wetter es erlaubt, raus an die Luft, mal raus aus diesem Krankenhausgeruch und dann kann ich da ganz anders abschalten, auftanken, mich neu sortieren. In einem erholten Zustand arbeiten sie konzentrierter, genauer, kreativer und damit effizienter. Planen Sie Ihre kurzen Ruhephasen im Alltag. Siebtens, bestimmen Sie selbst über Ihre Zeit. Selbstbestimmung hat nichts mit Anarchie oder Auflehnung gegen ein herrschendes System, ein Unternehmen beispielsweise, zu tun. Selbstbestimmung bedeutet Eigenständigkeit, Eigenverantwortlichkeit, Unabhängigkeit und hilft gegen die tagtäglichen Fremdbestimmungen. Ein selbstbestimmter Mensch achtet auf sein Wohlbefinden und berücksichtigt dabei die Bedürfnisse der Menschen, die ihn umgeben. Ein selbstbestimmter Mensch wird ein achtsamer Mensch. Selbstbestimmt zu denken und zu handeln ist ein allmählicher Lernprozess, der sich nicht von einem Tag auf den anderen umsetzen lässt. Das, was ich Ihnen heute nahebringe, das übe ich seit einiger Zeit, seit einigen Jahren, aber durch die stete Übung geht es mir über in Fleisch und Blut. Ich bin froh, dass ich damit begonnen habe und heute davon Kräfte ziehe. Hinterfragen Sie sich nach und nach auch Ihre Lebensgewohnheiten. Sie glauben gar nicht, wie viel Zeit wir verplempern im Alltag. Geben Sie sich etwas Zeit zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung. Dazu ist es nötig, dass Sie auch ab und zu mal Nein sagen. Akzeptieren Sie Ihre eigenen Belastungsgrenzen und die von anderen und entscheiden Sie bewusst, ob Sie eine Aufgabe übernehmen möchten oder ob Sie es nicht tun wollen. Und dann überlegen Sie, wie Sie das dann denjenigen vermitteln, die mit diesem Anspruch an Sie herantreten. Das ist sehr wohl möglich. Im Ablauf unseres heutigen Vortrags gehe ich nun weiter und möchte Ihnen einen hilfreichen Leitfaden zum Selbst- und Zeitmanagement nennen. Nach den Fragen, warum habe ich zu wenig Zeit? Wie kann ich Prioritäten setzen? Wie kann ich meine Woche planen? Wie kann ich einzelne Tage planen? Wie kann ich meine Ziele erreichen? Wo finde ich weitere Informationen? Warum habe ich also zu wenig Zeit erstens? Wenn Sie das Gefühl haben, zu wenig Zeit zu haben, dann kann es hilfreich sein, darüber nachzudenken, was Ihnen denn die Zeit stiehlt. Häufig wird Zeitdruck dadurch verursacht, dass man zu viel Zeit für unwichtige Dinge verschwendet, wie ich schon vorher sagte, oder sich zu häufig von irgendwelchen Dingen ablenken lässt. Um Ihre Zeitdiebe zu identifizieren, können Sie sich und Ihre Arbeitsweise beobachten. Welche Personen, Verhaltensweisen, Umstände oder Dinge hindern Sie an Ihrer Arbeit? Im nächsten Schritt können Sie sich überlegen, wie Sie diese Zeitdiebe eliminieren können. Anschließend können Sie versuchen, sich die einzelnen Störquellen vorzunehmen und Ihr Auftreten nach und nach zu verhindern. Wie kann ich Prioritäten setzen? Zweitens. Um sinnvoll planen zu können, sollten Sie sich entscheiden, was Ihnen wichtig ist und dadurch klare Prioritäten setzen. Dazu ist es hilfreich, wenn Sie sich bei jeder Aufgabe überlegen, ob sie wichtig oder dringend ist, wie ich vorher schon sagte. Wichtige Tätigkeiten erkennen Sie daran, dass sie zur Erfüllung Ihrer Ziele, Träume und Wünsche beitragen, während dringende Aufgaben durch einen festen Endtermin gekennzeichnet sind. Nach dem sogenannten Eisenhower-Prinzip lässt sich jede Aufgabe in eine der folgenden vier Kategorien einteilen, wodurch ihre Priorität bestimmt werden kann. Nämlich, wie ich schon sagte, A-Aufgaben wichtig und dringend, B-Aufgaben wichtig, aber nicht dringend, C-Aufgaben nicht wichtig, aber dringend, und P-Aufgaben weder wichtig noch dringend. Drittens, wie kann ich meine Woche planen? Da sollte man nach drei Schritten vorgehen. gezielt planen, nämlich hilfreich ist es, wenn Sie im Voraus bereits alle wichtigen Termine mit den betreffenden Personen abgesprochen haben. Das wird immer wieder mal klappen, immer wieder mal auch nicht. Das ist eine Übungssache. Dabei sollten Sie nicht vergessen, auch Ihre privaten Termine zu berücksichtigen. Um den Überblick über die anstehenden Aufgaben und Tätigkeiten zu behalten, können Sie eine Checkliste führen. Also gezielt planen und eine Checkliste der anstehenden Aufgaben führen. Systematisch vorgehen. Sie können sich überlegen, welche Aufgaben und Tätigkeiten auf Ihrer Checkliste Ihnen in der jeweiligen Woche besonders wichtig sind und was Sie davon unbedingt schaffen wollen oder müssen. Dabei sollten Sie realistisch bleiben und sich nicht zu viel fortnehmen. Wir brauchen ungefähr 40% Puffer für Unvorbereitetes. Systematisch vorgehen, Prioritäten setzen und Termine reservieren. Ganz wichtig jetzt, einen Ruhetag einlegen. Sie sollten sich einen freien Tag in der Woche gönnen, den Sie für Ihre Freunde, Familie, Hobbys oder andere schöne Dinge nutzen. An diesem freien Tag sollten Sie weder arbeiten, noch, und das ist ganz wichtig, die nicht erledigten Tätigkeiten der aktuellen Woche nachholen, sondern diese Aufgabe auf Ihrer Checkliste für die nächste Woche notieren. Versuchen Sie sich an Ihrem freien Tag wirklich auszuruhen, etwas Neues zu erfahren, etwas Schönes, neue Energie zu tanken, um voller Elan dann in die nächsten Tage zu starten. Viertens, wie kann ich einzelne Tage planen? Dabei hilft die sogenannte Alpenmethode. Alpenmethode nach den Abkürzungen, nämlich A wie Aufgaben aufschreiben, L wie Länge, Dauer einschätzen, T wie Pufferzeiten einplanen, E wie Entscheidungen treffen und N wie Nachkontrolle. Das alles könnte ich nun tiefer ausarbeiten, ich belasse es dabei. Wer sich damit auseinandersetzen möchte, wie gesagt, Lothar Seiwert, das 1x1 des Zeitmanagement. Fünftens, wie kann ich meine Ziele erreichen? Um Ihre Ziele erreichen zu können, ist es hilfreich, wenn Sie genau bestimmen, was Sie wollen. Denn konkret formulierte Ziele helfen Ihnen dabei, Ihre Wünsche in die Tat umzusetzen und stets weiter an Ihrer Umsetzung zu arbeiten. Dabei hilft die sogenannte SMART-Methode, auch wieder SMART als Abkürzung der einzelnen Buchstaben, nämlich S wie spezifisch, M wie messbar, A wie aktionsorientiert, R wie realistisch und T wie terminierbar. Ich weiß, es klingt jetzt alles sehr technisch, aber wenn man sich näher damit beschäftigt, was ich jetzt leider nicht tun kann, da werden Sie merken, das ist wirklich hilfreich. Wenn es Ihnen schwerfällt, Ihre Pläne in die Tat umzusetzen, können Sie folgendes Prinzip anwenden. Nehmen Sie sich eine halbe Stunde Zeit, um die Aufgaben, für die Sie nur wenige Minuten benötigen, sofort zu erledigen. Dadurch fällt es Ihnen leichter, mit der Arbeit zu beginnen, die schon lange auf Sie wartet, und Sie werden in kurzer Zeit mit vielen Erfolgserlebnissen belohnt, die Sie für die weiteren Aufgaben motivieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wir müssen uns im Laufe unseres Tages, unserer Woche immer wieder selbst belohnen und selbst motivieren. So gegen Ende meiner Ausführungen, die natürlich alle immer nur sehr gekürzt sein können, möchte ich noch ein bisschen etwas über das Phänomen der Entschleunigung sagen. Der Trend der Entschleunigung ist zum Gebot der Stunde geworden, um seelisch und körperlich nicht zu erkranken. Gerade im Krankenhaus, wir haben auch eine große Psychiatrie, merke ich, wie viele bewusst da herangehen. Ich denke an einen Pfleger, der in der Mittagspause, also in seiner Freizeit, bei uns in der Kapelle ist. Immer wieder. Er schließt die Augen, sitzt in der hintersten Bank und tankt Stille. Ich wollte ihn nie stören. Einmal bin ich ihm begegnet, als er die Kapelle verlassen hat. Ich habe ihn mir geschnappt und habe ihn gefragt, darf ich Sie etwas fragen? Ja. Und dann habe ich gesagt, ich bin hier der Pfarrer. Ich merke, dass Sie hier seit Wochen immer wieder da sind. Warum machen Sie das? Sind Sie religiös? Und jetzt war ich sehr erstaunt. Die Antwort des Mannes, der sehr eingespannt ist in seiner Arbeit, war, er ist nicht religiös, er ist kein Christ. Aber er hat unseren Ort der Kapelle entdeckt als einen Ort des Rückzugs, des Nachdenkens, des Auftankens. Seit kurzem hängt an unserer Eingangstür der Kapelle, Kapelle, ein Ort des Nachdenkens. Das hat die Klinikleitung aufgehängt. Da bin ich echt darüber erfreut. Für uns Christen ist das natürlich noch mehr ein Ort des Auftankens, ein Ort der Gottesbegegnung. Entschleunigung und Achtsamkeit sind zum Gebot der Stunde geworden, um seelisch und körperlich nicht zu erkranken. Unsere Kapelle inmitten des Klinikbetriebs ist so ein Ort. Tagtäglich unzählig viele Patienten kommen. Darüber freuen wir uns. Der Trend zu weniger Tempo und Stress, wieder zurück zur Gründlichkeit und klugem Arbeiten, hat weiterdenkende Menschen in der Wirtschaft viel erfolgreicher gemacht als die Schnell-Schnell-Produktion der chinesischen Machart. Entschleunigung schenkt uns Tankstellen im Alltag, sie lässt uns aufatmen, führt zu Zufriedenheit und schenkt neuen und anderen Wohlstand, nämlich den Wohlstand einer besseren Lebensqualität. Zeit ist nämlich nicht nur in der Arbeitswelt, Zeit ist Geld, sondern auch im Privatleben zu einem wichtigen Luxusgut geworden. Zeit ist das wichtigste aller Luxusgüter, hatte der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger in einem Spiegel-Essay schon geschrieben. Gezieltes Verlangsamen, Innehalten, entlastet, spart, regeneriert Kräfte für kommende Aufgaben. Gerade im Krankenhaus werden die Patienten oft auch brutal durch die Krankheit ausgebremst. Und dann kommt das, was man lange sich nicht erlaubt hatte, darüber nachzuspüren, nachzudenken, nach oben. Es kommt hoch. Gut, dass es da die Krankenschwestern gibt, die sich Zeit nehmen, leider haben sie viel zu wenig Zeit dafür, die Psychologen und wir Seelsorger. Wir können dann das, was das Wesentliche ist und was bei den Menschen nach oben kommt, mit ihnen bewegen und besprechen. Und siehe da, dann werden Menschen ganzheitlich heiler. Sie haben zwar nach wie vor ihre Krankheit und die Ärzte und Schwestern bemühen sich, die Krankheit zu heilen, aber sie bekommen wieder die Eigenregie. Sie sind keine Getriebenen mehr. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, für diese kurzen Einführungen in ein ganz wichtiges Thema, nämlich von der Opferrolle zur Regisseurrolle im Umgang mit unserer Zeit.
Vielen Dank, Pfarrer Christoph Kreitmeier, für diese wertvollen Hinweise, denke ich, für viele von uns zum Thema sich Zeit nehmen. Wie geht das? Und natürlich ist Pfarrer Kreitmeier jetzt auch noch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu sprechen unter der Hörernummer von Radio Horeb 089 517 008 008. Sie können uns gerne anrufen in dieser Sendung zum Thema sich Zeit nehmen. Wie geht das? Vielleicht stecken Sie in einer Situation, wo Sie wirklich ratlos sind. Sie können anrufen 089 517 008 008. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Wir sprechen heute mit dem Seelsorger, Klinikseelsorger, Vortragsredner und geistlichen Begleiter Pfarrer Christoph Kreitmeier über das Thema sich Zeit nehmen. Wie geht das? Pfarrer Kreitmeier hat uns 7 Regeln fürs Zeitmanagement vorgestellt und einige Fragen, die wir an uns selber stellen können, wenn wir merken, dass unser Selbst- und Zeitmanagement nicht gut funktioniert, wie wir dahin kommen können, einfach besser uns planen zu können. Und wir stellen fest, Pfarrer Kreitmeier, das ist wirklich ein Aktivwerden. Ich frage mich manchmal, ob hinter unserem Gehetztsein manchmal auch einfach Faulheit steht, nämlich die Faulheit, sich selbst zu strukturieren. Das würde auch in unsere Zeit passen, die in vielen Punkten ja auch eher träge ist.
Sehr gut, genau so ist es.
Wir haben einige Hörer, die angerufen haben, schon unter 089 517 008 008. Und ich begrüße zunächst aus Coburg anrufend Frau Heger. Grüße Sie, Frau Heger. Guten Tag.
Ja, grüß Gott alle miteinander. Grüß Gott, Herr Pfarrer Kreitmeier.
Grüß Sie.
Ich habe auch Kontakte nach Ingolstadt. Und Herr Pfarrer Kreitmeier, Sie waren ja bei uns hier in der Gegend lange in 14 Heiligen.
Genau.
Meine Antwort auf Ihre Fragen ist die, ich nehme mir bewusst Zeit, so oft es geht, während der Woche auch noch zur Heiligen Messe. Wir haben Gott sei Dank noch viel Werktagsmessen hier bei uns in Coburg und da nehme ich mir einfach ganz bewusst diese Zeit. Das ist auch ein Highlight, würde ich sagen. Und ich nehme mir bewusst Zeit für die täglichen Stundengebete, so wie ich zu Hause bin, eine Zäsur zu machen, einfach sich hinzusetzen, die Stundengebete über Radio Horeb mitbeten zu können. Das ist doch wirklich auch ganz, ganz was Wunderschönes. Und diese Zeit, die ist einfach auch heilsam, sich bewusst die Zeit nehmen zu dürfen, zu können. Das ist für mich auch ganz was Heilsames. Da kann man alle mit einschließen und einfach wirklich wunderschön. Das wollte ich dazu beitragen, Herr Pfarrer Kreitmeier.
Frau Heger, das ist sehr notwendig, dass das, was Sie gerade gesagt haben und uns geschenkt haben, noch so zur Sprache kam. Ich habe das in der Kürze meines Vortrags so explizit nicht erwähnt und möchte Ihnen danken. Genau, und wie Sie sagen, für uns Christen ist das eine ganz große Hilfe, immer wieder aus diesem Hamsterrad herauszukommen, sich neu zu ordnen, wie das Wort Stundengebet schon sagt, deine Stunden zu bewusst zu unterbrechen. Vielen Dank für diesen geistlichen Hinweis.
Ich bedanke mich auch.
Dankeschön, Frau
Gott, für alles. Mhm. Auf Wiederhören. Ade.
Alles gut. Alles Gute nach Coburg. Es freut uns natürlich, wenn Sie sagen, dass auch eben das Stundengebet bei Radio Horeb, das hat ja so eine Zeitstruktur, ist etwas, was von außen vorgegeben ist. Kann ja auch manchmal eine Hilfe sein, einfach weil man weiß, wie im Kloster die Glocken klingeln oder es fängt einfach an und ich kann es nicht schieben und schieben und schieben. Ja. Dann begrüße ich als nächstes Frau Menges, die uns aus Wiesloch anruft. Grüße Sie, Frau Menges.
Guten Tag, Menges ist mein Name. Und ich wollte mal fragen, ich nehme mir immer Zeit und gehe jeden Tag zu der Mutter Gottes und bete.
Und was wollten Sie
auch meine Ruhe.
Was wollten Sie fragen?
Ich wollte fragen, ob das richtig ist, wenn ich da jeden Tag hingehe oder ob das was anderes ist, also ob das jetzt eine Sucht ist oder irgendwas. Das wollte ich jetzt fragen.
Also ich glaube nicht, dass es eine Sucht ist, sondern ich finde das als eine wunderbare Ergänzung zu dem, was die Frau Heger aus Coburg gesagt hat. Also es ist nicht nur das Stundengebet oder die Heilige Messe eine Möglichkeit, wenn es die Möglichkeit gibt, daran teilzunehmen, sondern Wiesloch, ja genau, Sie sind ja auch in einer wunderschönen Gegend, wie in Bayern und in Baden-Württemberg. Wir haben Gott sei Dank noch viele solche Orte von Marienkapellen oder kleinen Wegmarterln oder so etwas. Genau, sehr gut. Bei uns in der Klinikkapelle ist auch eine Marienstatue und davor die Möglichkeit, Kerzen anzuzünden. Das wird sehr, sehr rege genutzt. Und ich kann Sie da nur beglückwünschen. Sie haben einen Ort, wo Sie immer wieder hingehen können. Einen Ort, wo Sie sich austauschen können im Gebet, aber auch innehalten können, wo Sie andere mit hineinbeziehen können, für die Sie beten. Also wunderbar. Danke für diesen Hinweis.
Ja, wissen Sie was, Herr Kreisner? Dankeschön. Ich bin evangelisch.
Ja.
Aber gehe immer in die katholische Kirche schon jahrelang. Schon jahrelang gehe ich dahin. Und ich habe auch gelernt, jetzt mit ein paar Sachen umzugehen, aber noch nicht alles. Das ist das Problem.
Ja, also ich sehe darin kein Problem, sondern ich sehe, also jetzt in der Kürze, was ich so höre, ich sehe, dass Sie entdecken auf Ihrer persönlichen Lebensgeschichte-Skala und durch Ihr Gefühl, dass die Marienverehrung sehr wohl auch eine große Hilfe ist. Und Ihre Suche auch zu der anderen Konfession, also zu der katholischen hin, lässt Sie da wach sein in dem, was Ihnen Nahrung gibt. Und das ist gut. Wach sein für das, was mir Nahrung gibt.
Danke.
Bitte schön. Tschüss.
Wiederhören.
Ich höre da auch so ein bisschen heraus, Pfarrer Kreitmeier, dass manchmal auch vielleicht die Sorge oder Gefahr dahinter stecken könnte, dass man auch so in so einen geistlichen Stress kommen kann. Ach, und dann muss ich ja auch noch in die Messe und dann muss ich ja auch noch das. Und manchmal kann das ja genau kippen und dann fast ins Gegenteil umschwenken.
Das ist ganz wichtig, was Sie da sagen, Frau Fröhlich. Genauso ist es. Das kann wirklich für manche Menschen die eigentliche Hilfe wieder zu einer Knute werden, zu einer Einschränkung, zu einer Versklavung. Das ist nicht der Sinn. Das heißt, Gebet oder auch die Gebetszeiten müssen eine Befreiung bewirken. Wenn sie eine Beknechtung, eine Verknechtung bewirken, dann muss man da dran gehen und das genauer analysieren, was läuft da ab.
Gut. 089-517-008-008 ist die Nummer zu dieser Lebenshilfesendung über das Zeitmanagement. Frau Liemann ruft uns aus Königstein an. Frau Liemann, ich grüße Sie.
Ja, guten Tag. Ich bin am Überlegen, was ich jetzt aus meinen Überlegungen am besten sage. Vielleicht halt die Klappe. Das ist, glaube ich, ein Satz aus dem Bereich des gregorianischen Gesangs, wo man dann die Klappe des Nachbarn hochhält. Dann gibt es zum Beispiel auch natürlich die Ruminatio im Lesen, dass man nicht zu viel in sich reinliest und Lesen als Therapie, Lesen heilt, stand über den alten Bibliotheken, glaube ich, und so ganz rein assoziativ. Es gab einmal vor Jahrzehnten ein Sozialforschungsprojekt über die Wirkungsmöglichkeiten der Sozialwissenschaften in den Massenmedien. Da kam dann einfach der Satz vor, also es waren sehr, sehr aufwendige Forschungen. Time is not yet ripe. Also die Zeit ist einfach noch nicht reif. Ich reif für Verschiedenes. Also ich habe vor ganz geraumer Zeit auch, ja, also man kann einfach die Dinge manchmal sehr schwer abrunden und das haben Sie sehr gut getan. Ja, ganz vielen Dank.
Vielen Dank. Gut, dass Sie die Klappe aufgebracht haben. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Das war doch eine Bereicherung. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Liemann, für Ihren Anruf. Alles Gute nach Königstein. 089-517-008-008. Die Nummer können Sie anrufen, um direkt mit Pfarrer Kreitmeier zu sprechen. Ich möchte direkt nochmal an etwas von Frau Liemann nochmal anschließen, eben das Bücher lesen, dass sie in sich hineinfressen. Ich kenne das auch von unseren Kindern. Sobald sie lesen, lesen sie sehr viel und ein Buch nach dem anderen und so. Und von außen wird uns dann oft gesagt, ja, seid doch froh. Das gestehe ich auch. Manchmal bin ich auch wirklich froh, dass sie einfach noch lesen und eben nicht die ganze Zeit am Computer sitzen, vielleicht weil wir ihnen auch nicht diese Möglichkeit so anbieten, am Computer viel zu sitzen, aber dann greifen sie zum Buch. Aber auch das ist so, dass ich manchmal meinem Sohn schon gesagt habe, das ist ja ein Zeitvertreib, warum hast du diese dringende Notwendigkeit, die Zeit immer zu vertreiben? Also warum muss sie denn immer vertrieben werden? Warum halten wir das auch unsere Kinder schon so schwer aus, das, was wir früher als kreative Langeweile noch ein bisschen gefeiert haben, das einfach noch auszuhalten?
Also das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, den ich verbinden möchte mit dem, was die Frau Linert gesagt hat, mit der Ruminatio. Frau Fröhlich, ich bitte Sie, ähnlich wie andere junge Eltern, da etwas gelassener ranzugehen. Es ist ganz richtig, was Sie da analysiert haben, auch das Ernste dahinter. Aber Wir sind einfach in einer Zeit, in der permanent alles hineingefüllt, gefüllt werden muss. Das, was wir vielleicht noch als Kinder hatten, diese ja konstruktive Langeweile, die gibt's in dieser Welt, in unseren Breiten so nicht mehr. Es ist auch ein Phänomen von Jungen oder von Kindern und Jugendlichen, das hängt einfach am Lebensalter damit zusammen, dass man mehr hineinstopft, also mehr konsumiert. Es ist erst so um die 40 herum und dann aufwärts, dass wir aus einem Pool unseres Innenlebens schöpfen können. Und dann eher zu dem, was die Frau Lienert gesagt hat, zu der Ruminatio zurückkehren. Was ist Ruminatio? Zu dem immer wieder wiederholen. Was will ich sagen? Der junge Mensch ist der, der eher zuerst viel sammeln muss und der in der Lebensmitte ist der, der das Gesammelte ordnet und der in die Lebensreife kommt, ist der, der aus dem Gesammelten die Schätze herausholt. Heilige, ich nenne mal vor allem den heiligen Franziskus, Franz von Assisi, aber viele, viele Heilige haben dann, je reifer sie wurden in ihrem spirituellen Tun, ihre Gebete immer einfacher gemacht. Einfach nur Worte wiederholt. Ruminatio, das ist Wiederkäuen, wie die Kuh. Mein Herr und mein Gott. Das sind dann die einfachsten Gebete, die dann meistens Menschen haben, die spirituell gereift sind. Also eine gewisse Gelassenheit, das wird sich ordnen, je älter wir werden.
Also ich merke schon, bei uns war das natürlicher vorhanden, alleine dadurch, dass man Wege, Zeiten und so nicht so stopfen konnte. Ich stehe jetzt als Mutter und ich denke viele vor der Frage, man möchte dann jetzt doch noch ein bewegbares, keine Ahnung, iPad oder irgendwas haben, um dann eben auf dem Weg die paar Minuten, die man noch zum Schulbus hat, auch wieder Musik zu hören oder sowas. Ja. Wo ich dann denke, okay, man hat, fühlt sich so wie jemand, der versucht, eine Flut, die hereinbricht, irgendwie aufzuhalten. Man kann es nicht zwingen, das merke ich schon. Man kann es nicht zwingen. Man muss vielleicht geduldig versuchen, irgendwie in Familie zu entschleunigen insgesamt.
Also da nochmal zur Ergänzung. Ich höre sehr wohl, was Sie meinen und gebe Ihnen da auch ganz recht. Aber ich war jetzt vor kurzem 3 Wochen in München, wieder in der Großstadt. Ich weiß, dass ich nicht gerne in Zukunft in einer Großstadt leben möchte. Ich bin hier in einer mittelgroßen Stadt, 130.000 Ingolstadt. Großstadt, dieses Phänomen, wie ich am Anfang schon sagte, ich bin jeden Tag zur Klinikum Großhadern gefahren mit der U-Bahn. Es ist einfach nur schlimm, genau was Sie sagen. Die Leute haben nur noch Kopfhörer, die lassen sich berieseln von ihrem Handy, von Musik, von irgendwas. Ich habe bewusst mit meinen 55 Jahren, ich habe diese Geräte auch alle, aber ich habe bewusst einfach meine Augen geschlossen während der U-Bahnfahrt und habe Ruminatio gemacht, habe einfach Gebete einfach wiederholt. Oder ich habe People-Watching gemacht, ich habe die Leute beobachtet, ich habe teilweise für die Leute gebetet, ohne dass sie es wissen. Also ich habe aus dem Pool meiner Seele geschöpft und brauche nicht andauernd diesen Input.
Genau, ich denke, dass viele Eltern verstehen, was ich meine, wenn dann die anderen Leute dann eben die eigenen Kinder sind. Ja. Aber wahrscheinlich ist auch immer die Frage, uns an die Nase zu fassen, welches Beispiel gebe ich denn? Habe ich entschleunigt und wie viel Ruhe ist in meinem eigenen Alltag drin, sodass sich da Kinder auch hineinfallen lassen können?
Und in meiner eigenen dann die erste Seele, Anfrage.
Ja. Ich möchte Herrn Schimanski begrüßen. Er ruft uns aus Köln an, einer großen Stadt. Herr Schimanski, grüße Sie.
Ja, grüß Gott, hallo. Es ist schön, wie wir jetzt, also wie diese Sendung jetzt diesen Bogen gespannt hat von dem Zeitmanagement hin zu dieser inneren Ruhe. Also das ist, was mir jetzt noch eingefallen ist in dem Gespräch. Eigentlich hatte ich jetzt angerufen, um zu fragen, was das mit dieser Klappe bedeuten sollte, weil da habe ich die Hörerin nicht verstanden.
Die Frau hat gesagt, vielleicht sollte ich am liebsten meine eigene Klappe halten. Und dann hat sie doch ein paar Sachen gesagt.
Okay. Ja, gut. Nee, und und auch mit diesem, was Sie angesprochen haben, zu dieser, was Heilige machen, mit dem, dass die immer kürzer, die Gebete werden immer kürzer. Und in Verbindung auch jetzt mit diesem Achtsamkeit, jetzt sozusagen, nennt man ja auch, manche Autoren nennen das Leben im Jetzt, also die Achtsamkeit. Ja, war ich ganz überrascht, dass das jetzt auch in der römisch-katholischen Kirche so gesagt wird, weil ich da auch ein bisschen so am Nachdenken bin, ob man da, ja, ob das gut ist oder ob man das machen kann. Aber jetzt habe ich wieder andere Denkanstöße.
Ja, das ist wunderbar. Doch, das ist eine Methode, die jetzt seit einiger Zeit bekannt geworden ist, vor allem durch Jon Kabat-Zinn, einen Psychologen aus Amerika. Wir haben diese Achtsamkeit schon eigentlich schon ja von Anfang an in unserer Spiritualität. Denken Sie an unsere Mutter Gottes, an Maria. Sie hört die Botschaft des Engels und bewahrte alles, was ihr gesagt wurde, in ihrem Herzen, bewegte es. Das ist Achtsamkeit.
Dafür kann das stehen, stimmt. Ja gut, dann bin ich jetzt auch schon ein bisschen beruhigter und ein bisschen, also ich finde ich schön, dass das sind neue, bisschen vielleicht neue Anschlüsse, die sich dann auftun können. Danke.
Ja, wunderbar, vielen Dank, Herr Szymanski.
Ja, danke schön.
Herr Szymanski, ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Alles Gute nach Köln. Und weiter, wir kommen nach Tuntenhausen zu Frau Murnauer. Wo liegt das denn, Tuntenhausen, Frau Murnauer?
Bei Rosenheim. Landkreis Rosenheim.
Also,
bei Rosenheim. Sehr schöne
ich grüße Sie. Also, Gott. Meine Frage wäre, diese verrückendlichen Phasen, die man heute so erlebt, Kita oder vielleicht noch früher, das, und dann in der Schule, man wird immer getrieben. Es sind praktisch nur getriebene Kinder, die eigentlich nie Ruhe haben, also vor allem die Zeit bis zur Schule, bis zur Einschulung. Es wäre eigentlich so diese Phase, wo man einfach so zu sich selber findet. Und ich finde das mit dem Kindergarten und Kita und die Säuglinge schon weggibt, also die Kinder, die kommen überhaupt nicht zu sich selber.
Jein. Das ist jetzt ein ganz weites Feld, was Sie da ansprechen, und auch teilweise ein ganz anderes Thema. Vielleicht soweit zu dem, was Sie andeuten. Wollen wir es mal so halten. Unser Leben wird durch diese Institutionen, in die wir unsere Kinder hineingeben, und mittlerweile schon sehr frühkindlich, sehr strukturiert. Das ist das, was Sie gemeint haben. Das hat was Gutes. Es hat aber auch was Bedenkliches, und das ist das, was Sie meinen, und da gebe ich Ihnen recht. Das heißt, es hören sicher jetzt auch viele Eltern zu oder herangereifte Eltern oder Großeltern, wenn sie ihre Kleinen, die Enkelkinder oder ja, wenn sie noch kleine Kinder haben, und sie mal wirklich übers Wochenende oder so bei sich haben, dann nehmen Sie sich bewusst, und es wird für Sie auch ein Jungbrunnen sein, Zeit zum Spielen. Die Kinder haben nach wie vor, trotz aller Strukturierung, eine Innenwelt, eine Fantasiewelt in sich, die man durch Spielen freisetzen kann. Und an alle Großeltern, und wenn es geht, vielleicht sogar Eltern, nehmen Sie sich Zeit, abends mit den Kindern eine Geschichte vorzulesen. Das stärkt unendlich die Fantasie der Kinder in der Traumwelt, müssen gute Geschichten sein, und das Urvertrauen, und nehmen Sie sich Zeit, mit den Kindern zu beten.
Also da wieder dieser Ausdruck, sich Zeit nehmen.
Ja, genau.
Ich danke für Ihren Hinweis, Frau Murnauer, und wir gehen jetzt ein wenig zügig weiter, weil noch einige Hörer in der Leitung warten. Da ist zum Beispiel Herr von Posern, der uns aus Taunusstein angerufen hat. Grüße Sie, Herr von Posern.
Ja, schon guten Morgen. Ich möchte ganz gerne noch einen ganz kleinen Beitrag leisten. Auf der einen Seite ist es richtig, dass wir natürlich, wie der Name schon sagt, aus dem Selbstmanagement oder Zeitmanagement ganz rational Dinge richtig oder falsch machen können. Es spielt nochmal auch eine Rolle, wie wir innerlich bezüglich unseres Selbstwertgefühls gepolt sind. Wenn wir also so erzogen worden sind oder groß geworden sind, dass wir sagen, ich bin nur gut, wenn ich dieses und dieses und dieses tue, dann werden wir also immer wieder Wege finden, unser Leben unnötig schwer zu machen, damit auch viel Zeit zu verlieren. Also zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, gelernt zu haben, nur wenn ich mich beeile oder nur wenn ich perfekt bin, dann bin ich wirklich gut, dann werde ich unbewusst, und dann werden wir unbewusst immer wieder Wege finden, etwas unnötig aufwendig zu machen, zum Beispiel sei perfekt, uns also viel mehr Arbeit zu machen als nötig und damit verlieren wir viel Zeit. Oder mach es allen recht, dass wir also eigene Bedürfnisse zurückstellen, wenn eine Bitte an uns herangetragen wird, dann kann ich sagen, aha, ich war also wirklich gut, denn ich habe ja diesem oder jenem wieder helfen können. Und auch, was oft gemacht wird, auch das Gefühl, ich muss es alleine schaffen, ich muss stark sein. Und wenn ich etwas alleine mache, braucht es mehr Zeit, aber ich habe dann hinterher das Gefühl, ja, ich bin erledigt, ich bin kaputt, ich bin erschöpft, aber ich habe es alleine geschafft, ich habe mich angestrengt, ich habe mich beeilt, ich bin perfekt gewesen. Also wichtig ist auch nochmal bei sich selbst zu gucken, welche inneren Antreiber treiben mich da in eine Richtung, die nur in mir selbst bedingt ist.
Ich bedanke mich herzlich für diese sehr wertvollen Ergänzungen, die in Richtung Selbstmanagement, wie Sie gerade gesagt haben, und in Richtung Prägungen gehen. Mit diesen inneren Botschaften, sei perfekt oder alle, du musst alles gut machen oder so, genau, sehr gut. Die inneren Antreiber haben Sie erwähnt, die müssen wir im Laufe unseres Lebens entlarven. Sehr schön, das ist eine wunderbare Ergänzung, vielen Dank. Mehr aus der psychotherapeutischen Richtung. Ich habe dazu einen eigenen Vortrag im Radio Horeb gehalten. Ich mag mich, Wege zu mehr Selbstliebe.
Mhm. Ja, vielen Dank für die Anmerkung, Herr von Posern. Alles Gute Ihnen und wir hören nun Frau Bluszell aus Neuenkirchen. Frau Bluszell, grüß Gott.
Ja, guten Tag, Herr Pfarrer Kreitmeier.
Grüß Sie.
Guten Tag, Frau Fröhlich. Erstmal herzlichen Dank für Ihren Vortrag, den Sie nur für mich verfasst haben. Herzlichen Dank. Es ist Folgendes.
Frau Buskirchen, ich muss Sie unterbrechen, für mich auch.
Entschuldigung. Nein, das war jetzt vermessen, aber das war wirklich aus dem Herzen gekommen. Mein Zeitmanagement ist komplett aus den Fugen geraten. Ich habe früher so viel geleistet, bin seit 20 Jahren berentet, werde in gut anderthalb Wochen 68 Jahre jung. Und bin vor 4 Jahren operiert worden, eine Gefäß-OP, und die hat mir beschert, dass ich die Zeit, dass ich über die Zeit irgendwie nicht mehr richtig verfügen kann. Als Beispiel heute Nacht zum x-ten Mal. Also ich habe mich hingelegt, um Gymnastik zu machen am frühen Abend, und ich bin dann aufgewacht um Punkt 12 Uhr heute Nacht. Und dann kann ich natürlich nicht weiter schlafen, stehe dann auf und überlege, was kann ich jetzt machen, was tut mir jetzt gut. Aber ich renne seit 4 Jahren, knapp 4 Jahren, permanent meiner Zeit hinterher. Und deswegen dieser Vortrag, also allein den nochmal nachzuverfolgen, also nachzuarbeiten, ich denke mal, das sind 20, 40 Stunden Arbeit. Also das zu verinnerlichen, ich kann da sehr, sehr schlecht mit umgehen, dass ich einfach so, also es war direkt nach der OP, dass ich im Sitzen beim Essen sogar einschlief. Und es ist keine medizinische Ursache gefunden worden. Also da bin ich alle Wege gegangen. Es ist einfach so. Jetzt habe ich schon gedacht, ob da negative Mächte am Werk sind, die mir die Zeit stehlen.
Ich glaube eher nicht, ohne Sie jetzt näher zu kennen, sondern ich glaube, das hängt was mit dem zusammen, was der Voranrufer gesagt hat, mit diesen inneren Prägungen.
Ja.
Dass Sie da auch mal ein bisschen mehr nachforschen. Da gibt es eine sehr gute psychologische Richtung, das ist die Transaktionsanalyse. Ein Buch von Harris, H-A-R-R-I-S, Harris, Ich bin okay, du bist okay. Das ist sehr hilfreich in dieser Hinsicht. Aber nochmal ein Tipp zurück, mit heute Nacht um 12 Uhr.
Das ist kein Einzelfall, ne?
Ja, genau, das habe ich schon geahnt. Sie wachen auf, da ist nämlich so eine innere Stimme, die Sie hellwach werden lässt. Das ist das, was der Voranrufer mit inneren Antreiber genannt hat.
Ja.
Und dann kommt das, was Ihr Leben, ja, nicht bereichert, sondern ja knechtet, fangen an, das zum Grübeln. Ich würde Sie bitten, dass Sie, wenn Sie das morgen oder heute Nacht wieder erleben und die nächsten irgendwann wieder, dass Sie etwas entgegensetzen. Und zwar, dass Sie nicht aufstehen, sondern dass Sie liegen bleiben und dass Sie anstelle dieses Grübelbeginns einfach ein Gebet beten.
Ja, das mache ich. Mhm. Es passiert mir aber auch da. Moment bitte, einen Moment bitte, Herr Kreimann.
Da sind Sie, die kleinen Zeitfresser.
Genau, genau.
Von denen sind wir umgeben, das merken wir richtig. Mal schauen.
Mein Handy, ja.
Ja, genau. Schauen, ob
so, ich komme schon wieder.
Entschuldigung, ich habe hier das Handy zum genau. Aufladen liegen gehabt und ich weiß noch nicht, so richtig
Problem,
umzugehen. Ich habe es weggeschafft.
Kehren wir zurück. Ja. Sie machen also auch das mit dem Gebet und trotzdem werden Sie innerlich vom Gebet abgelenkt.
Ja, da wenn ich kurz unterbrechen darf, das kann also auch tagsüber sein. Ich muss viel Gymnastik machen und das kann auch sein, dass ich mich ausgeschlafen fühle, mache diese Gymnastik und schlafe um 11 Uhr morgens ein und wache abends um 7 auf oder ich wache nach einer Stunde auf und dann weiß ich manchmal überhaupt nicht, wo ich bin.
Also leider, so tief. Leider können wir nicht tiefer auf Ihre Sachen eingehen, aber falls Sie noch keine Erfahrung mit Entspannungsübungen oder auch
hab
mit
ich,
einer...
Ich.
Ja, ja.
Alles durch.
Gut, aber ich würde Sie echt bitten, dass Sie mal mit einem entweder wirklich therapeutisch geschulten Seelsorger oder mit einem christlichen Therapeuten mal nach innen schauen, was da für Störfeuer in Ihrer Seele immer wieder dagegen schießen.
Ja, ich danke Ihnen für Ihren Anruf und wir hoffen, dass Sie da wirklich dann auch weiterkommen können, jemand Gutes finden. Frau Buszel, vielen Dank für Ihren Anruf. Von Herzen wirklich Gottes Segen auch. Ich denke auch, Frau Kreitmeier, es ist ja oft so, dass wenn man sich dann etwas umgeschmissen wird im Leben, dann geraten die Gewohnheiten durcheinander und das kann einen ja völlig aus der Bahn werfen, weil man vielleicht sich denkt, all das, was ich bisher gemacht habe, muss auch noch gemacht werden, weil ich das ja so gewöhnt bin, das muss und dann passiert etwas und das geht alles nicht mehr so. Das ist sicher für jeden auch eine Herausforderung und erfordert eine Zeit, sich da umzustellen. Ich denke, es ist noch vieles, könnte man dazu sagen, auch zum Delegieren. Als Mutter sage ich, es ist manchmal das Problem, dass das Delegieren anfangs mehr Zeit kostet, als die Sache selber zu erledigen und dass es dann wirklich langfristig die Falle, dass man nicht langfristig denkt und sich denkt, okay, jetzt plane ich das bewusst ein, um an die Kinder delegieren zu können, statt zu sagen, ach, keine Lust und dann mache ich es dann lieber selber und es ist schneller gemacht, nicht? Das sind viele, viele Punkte, auch dieses langfristige Denken, die damit zusammenhängen, aber ich denke, Sie haben vielen von uns da nochmal wichtige Anhaltspunkte gegeben, wo wir nachhaken
Also ich glaube
können.
Auch, Frau Fröhlich, wir haben heute einen Nagel auf den Kopf getroffen.
Ganz sicher. Das ist sicher ein Phänomen unserer Zeit, dass sich Zeit nehmen. Wie geht das? Wir haben inzwischen kapiert, es ist notwendig, aber wir haben die Fähigkeit verloren, es noch hinzukriegen mit den Herausforderungen unserer Zeit. Und da waren viele wichtige Punkte dabei. Vielen Dank. Pfarrer Kreitmeier, dass Sie uns da sich die Zeit genommen haben, um uns da an die Hand zu nehmen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können auf dem Infofeld zur Sendung auch noch einen Link finden zu verschiedenen Büchern, die Pfarrer Kreitmeier selbst geschrieben hat, auch eben zum Thema Zeitmanagement ist etwas dabei. Schauen Sie nach unter www.horeb.org. Und dann gehen Sie auf Programm und zum Infofeld der heutigen Lebenshilfesendung. Da finden Sie einiges zum Nachschauen nochmal, eben auch die Bücher von Pfarrer Kreitmeier. Oder Sie rufen im Hörerservice an unter 08328 921 110 08328 110. Die Sendung zum Nachhören gibt es auch im Internet unter www.horeb.org. Dann geht es dann weiter über die Mediathek und dann finden Sie auch die Lebenshilfesendungen, dann in Kürze auch diese Sendung zum Nachhören. Vielen Dank, sagt Gabi Fröhlich, zuerst an Pfarrer Kreitmeier für die wertvollen Gedanken, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und fürs zahlreiche Anrufen und ich sage sehr gerne auf Wiederhören.